Hallo, ich möchte euch auch begrüßen im Namen der Arbeitsgruppe Militarisierung der Wirtschaft. Und ich würde euch bitten, wenn ihr mich nicht akustisch verstanden habt, könnt ihr mich gleich fragen, aber andere Fragen, Erika, alles gut. Andere Fragen stellt ihr bitte erst in der Diskussion, weil ich kann das nicht so gut, wenn ich unterbrochen werde. Gut, dann fange ich mal an. Gut, mit dem Thema Ursachen und Wirkungen der Militarisierung der Wirtschaft. So, die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen. Warum das? Weil es so viele und gefährliche Waffen gibt? Nein, daran liegt es nicht. Der Kapitalismus hat sich Ende des 19. Jahrhunderts zum Imperialismus entwickelt. Aus den daraus entstandenen Widersprüchen unter den imperialistischen Mächten sind zwei Weltkriege entstanden. Dahinter steckt eine Gesetzmäßigkeit, die Lenin kurz und bündig beschrieben hat. Er sagte: Solange das Privateigentum an den Produktionsmitteln besteht, sind imperialistische Kriege absolut unvermeidlich. Warum ist das so? Auch darauf hat Lenin eine Antwort, nämlich: Es fragt sich, welches andere Mittel konnte es auf dem Boden des Kapitalismus geben, außer dem Krieg, um das Missverhältnis zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und der Akkumulation des Kapitals einerseits und der Verteilung der Kolonien und der Einflusssphären des Finanzkapitals andererseits zu beseitigen. Das ist also der Widerspruch, um den es in den imperialistischen Kriegen geht. Er äußert sich darin, dass der deutsche Imperialismus beide Male Anstifter bzw. Auslöser dieser furchtbaren Kriege war und als zu spät und zu kurz gekommener unter den Imperialisten hat der deutsche Imperialismus eine besondere Aggressivität entwickelt, die die Völker der Welt in tödliches Entsetzen versetzt hat. Heute äußert sich dieser Widerspruch nach wie vor in dem permanenten Problem des deutschen Imperialismus, das Strauss einmal so benannte, dass der ökonomische Riese Deutschland kein politischer Zwerg bleiben dürfe. Diese zwischenimperialistischen Widersprüche haben sich enorm verschärft, als ein großer Teil des gemeinsamen Feindes der Imperialisten, nämlich der Sozialismus in Europa, weggefallen war. Gleichzeitig hat der deutsche Imperialismus sein Territorium vergrößert durch die Einverleibung der DDR. Die Karten wurden also völlig neu gemischt in Europa und im Verhältnis zum US-Imperialismus. Wir alle, die wir ausgebeutet werden, arbeiten für den Krieg. Wir arbeiten für die Verschärfung der Widersprüche, die zum Krieg führen müssen. Der Krieg kommt vom Kapital und Kapital und Lohn bedingen sich gegenseitig. Die beiden kommen ohne einander nicht aus. Folglich ist jeder Arbeiter Teil der Kriegsvorbereitung. Egal, ob er so nette Sachen wie Straßenbahnwaggons herstellt oder ob er in der Waffenproduktion arbeitet. Es gibt gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, die sich richtigerweise und sehr tapfer gegen das Kriegsgeschrei der IG Metall-Führung wenden. Also sich dagegen wenden, dass die IG Metall-Führung mehr Rüstungsproduktion fordert. Leider sitzen diese Kollegen aber einem Trugschluss auf, wenn sie die Konversion fordern. Konversion heißt, dass die Rüstungsproduktion auf zivile Produkte umgestellt wird. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Wichtig ist erstmal eins: Der Krieg kommt nicht von den Waffen, sondern aus den imperialistischen Widersprüchen. Der deutsche Imperialismus mit seiner besonderen Aggressivität spielt hier eine besonders gefährliche Rolle. Gut, dann gehen wir weiter zum zweiten wichtigen Punkt. Was ist eigentlich Militarisierung der Wirtschaft? Dieser Begriff ist in der Literatur der Arbeiterbewegung nicht klar definiert und oft wird damit das Ausmaß und der Einfluss der Rüstungsindustrie verbunden, was aber nicht besonders zur Klarheit beiträgt, weil ja der Krieg, wie gesagt, nicht von den Waffen kommt, sondern aus den zwischenimperialistischen Widersprüchen. Gehen wir davon aus, dass die Kapitalisten keinen Krieg wollen, aber sehr wohl ahnen, dass sie ihn wollen müssen. Die Militarisierung der Wirtschaft als sehr wesentlicher Teil der Militarisierung der Gesellschaft ist also eine umfassende wirtschaftliche Umstellung, die die ganze kapitalistische Produktion umfasst, mithilfe des den Kapitalisten dienenden Staates durchgeführt wird und neben der Vorbereitung auf den Krieg sozusagen friedliche Mittel des Kampfes gegen konkurrierende Imperialisten enthält. Wir haben dazu drei Thesen. Zum einen, der Hauptfaktor für die Militarisierung der Wirtschaft ist die Disziplinierung der Arbeiterklasse. Mit einer auch nur aufmüpfigen Arbeiterklasse kann die kapitalistische Wirtschaft nicht auf den Krieg vorbereitet werden. Begonnen mit dieser Disziplinierung der Arbeiterklasse wurde schon in den 80er Jahren in Westdeutschland und Westberlin mit der Beschneidung der Arbeiterrechte unter der Regierung Kohl. Richtig massiv wurde es dann allerdings in dieser Hinsicht unter der Schröder-Regierung von 1998 bis 2005 mit den Hartz-Gesetzen und der damit verbundenen gravierenden Auflösung von Kündigungsschutzregeln, der Ausdehnung von Leiharbeit und so weiter. Es handelt sich dabei um eine groß angelegte Dauerkampagne zur Zersplitterung und Einschüchterung und eben damit der Disziplinierung der Arbeiterklasse, was bislang auch ganz hervorragend klappt. Soweit zur gesetzlichen Ebene. Die ideologische Ebene, die genauso wie die gesetzliche auf der absoluten Verelendung fußt, wird vor allem von der Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung versorgt, verkörpert durch die Gewerkschaftsführung. Grundlage ist dabei die Standortideologie. Das ist eine Abart der Ideologie der Vaterlandsverteidigung, die auf allen Ebenen funktioniert. Auf der Ebene des Verzichts auf Kampf selbst um läppische Lohnerhöhungen, auf der Ebene der Verzichtsvereinbarungen in den Betrieben, wie zum Beispiel dem Verzicht auf Ansprüche auf den Tarifvertrag oder Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich und so weiter. Ein weiterer ideologischer Angriff wird vom Staat praktiziert, indem das sogenannte Ehrenamt verstärkt und zentralisiert gefördert und kontrolliert wird, in Gestalt des Bundesfreiwilligendienstes, der mit der Aussetzung der Wehrpflicht eingerichtet wurde. Es handelt sich um eine Ehre, zu schuften, ohne Lohn dafür zu bekommen und sich dafür als nützliches Mitglied der Gesellschaft zu fühlen. Vom rechten Rand der Gesellschaft tönt es dann immer wieder, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Sehr stark wirkt sich die Militarisierung der Wirtschaft auch in dem eigentlichen Randbereich des Gesundheitswesens aus, das in Katastrophenschutz und Ähnlichem eingebettet wird. Aber das ist nicht alles. Über den neuesten Angriff zur Disziplinierung der Arbeiterklasse wird Ludwig referieren, nämlich auch über das Bündnis Zukunft der Industrie, in dem die IG Metall und andere Industriegewerkschaften eine unrühmliche Rolle spielen. Die Disziplinierung der Arbeiterklasse wird so sehr gebraucht, dass selbst die sozialdemokratische Strömung in den Gewerkschaften, die die Rüstungskonversion anstrebt, untergeht. Also selbst diese eigentlich harmlose und von Illusionen geblendete Strömung stört einfach nur. Man muss sich auch klar sein, dass die Disziplinierung der Arbeiterklasse im Gange ist, wir aber keineswegs schon eine Kriegswirtschaft haben. Der freie Lohnarbeiter existiert weiterhin, trotz Hartz-IV-Schikanen, Leiharbeit, Werksverträgen, befristeten Arbeitsverhältnissen und dem Kriegsgeschrei der Gewerkschaftsführer und so weiter und so fort. Die Zwangsarbeit wird vorbereitet, aber noch nicht durchgeführt, außer in wenigen Ausnahmefällen, die gesellschaftlich jetzt hier nicht relevant sind. Ja, sie wird materiell vorbereitet durch die erhöhte materielle Unsicherheit, der die Arbeiter ausgesetzt werden, die durch die Hartz-Gesetze und durch die absolute Verelendung entstandene Verunsicherung sehr verschärft wird. Durch Hartz IV wird die staatliche Kontrolle über den Arbeiter zur Selbstverständlichkeit. Das Recht des freien Lohnarbeiters, nicht zu arbeiten, wird erfolgreich als Schmarotzertum denunziert. Auf dieser Grundlage kann auch leicht gegenüber der Einführung von Zwangsarbeit ein Einverständnis mit dem Verlust der Freiheit des Lohnarbeiters entstehen. Bürgerliche Demokratie beruht unter anderem auf der Freiheit des Lohnarbeiters. Die Zwangsarbeit dagegen entspricht der Kriegswirtschaft und dem Faschismus. Die Disziplinierung der Arbeiterklasse erhöht die Gefahr des Faschismus. Hier wird die gesellschaftliche Dimension der Militarisierung der Wirtschaft ganz klar sichtbar. Kommen wir zu einer weiteren These, die wir aufgestellt haben, nämlich ein sehr weiterer wichtiger Faktor für die Militarisierung der Wirtschaft ist die Militarisierung von Forschung und Lehre. Dazu werden wir morgen von Ringo Ausführlicheres hören. Ich will euch nur schon mal ein kurzes Schlaglicht dazu geben aus dem Jahr 2013 aus einem German Foreign Policy Artikel, aus dem ich jetzt kurz was vorlesen werde. Bundeswehr, Rüstungsindustrie und zivile Hochschulen errichten eine neue Forschungsinstitution auf dem Gelände einer ehemaligen militärischen NS-Versuchsanstalt. Der Bavarian International Campus Aerospace and Security soll der Entwicklung sowohl autonom agierender Kampfdrohnen als auch ziviler Sicherheitstechnik dienen. Erklärtes Ziel ist die Umsetzung von Ergebnissen der Grundlagenforschung in marktreife Produkte zwecks Sicherung der deutschen Innovations- und Technologieführerschaft. Daneben geht es den beteiligten Waffenschmieden nach eigenen Angaben insbesondere um die Rekrutierung wissenschaftlichen Nachwuchses und um die Weiterbildung von einschlägigen Fachkräften. Verwiesen wird zudem auf die Tradition des weltweit einzigartigen Campusstandorts. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich hier die unter der Ägide des Messerschmitt-Konzerns errichtete Luftfahrtsforschungsanstalt München, die Triebwerke für Kampfflugzeuge entwickelte. Die notwendigen Bauarbeiten mussten Häftlinge des KZ Dachau verrichten, angetrieben durch Misshandlungen der SS-Wachmannschaft. Soweit dazu morgen mehr. Unsere dritte These, die wir hier aufgestellt haben, bezieht sich auf die Energiewende und auf die Autarkie, nämlich das starke staatliche Bemühen um Autarkie. Autarkie ist wirtschaftlicher Nationalismus, der die Abhängigkeit vom Import beenden soll. Der deutsche Imperialismus hat nämlich Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen. Seine Niederlage war durch die britische Seeblockade begünstigt worden und der deutsche Faschismus bemühte sich dann also sehr um die Autarkie in allen wirtschaftlichen Gebieten, was drastische Eingriffe des Staates in die gesamte Wirtschaft notwendig gemacht hat, natürlich immer im Sinne der aggressivsten und chauvinistischen Teile des Finanzkapitals. Heute gibt es solche drastischen Maßnahmen noch nicht, aber immerhin drastische Eingriffe des Staats in die Energiepolitik. Das wird dann Energiewende genannt. Und auch dieser immer noch bürgerlich-demokratische Staat kann nur im Sinne und im Auftrag der Teile des Finanzkapitals handeln, die sich in den derzeitigen Auseinandersetzungen durchsetzen. Diskutiert wird die Frage der Autarkie in der Energiefrage auch schon länger. Hier will ich euch ein Fundstück aus dem Archiv des Kriegsministeriums von 2007 zitieren, das dort ohne Quellenangabe zu finden ist, aber offenbar dem Ministerium doch wichtig genug, um es zu archivieren. Da heißt es von einer gewissen Anne Much, dass nicht nur Umweltexperten den Nutzen von Biotreibstoffen in Zweifel ziehen, sondern so wörtlich: Wissenschaftler hinterfragen mittlerweile auch andere sicherheitspolitische Argumente der EU für die Energie vom Feld. Versorgungssicherheit und Autarkie. Deutschland produziert nur einen Teil der benötigten Energie selbst, zum Beispiel durch heimische Kohle und eigenes Erdgas. Rund 75% der verbrauchten Kraftstoffe kommen aus Biokraft aus dem Ausland. Bei Erdöl und Erdgas ist die Importabhängigkeit sogar noch größer. Das birgt die Gefahr, politisch und wirtschaftlich erpressbar zu sein. Die regenerativen Energien und die Biokraftstoffe sollen helfen, die Abhängigkeit zu reduzieren und die Versorgung zu sichern, begründet Brüssel. Doch die völlige Autarkie durch erneuerbare Energien sei eine Illusion, denken Wissenschaftler. Bioethanol wird im Ausland billiger hergestellt als in Deutschland. Deshalb wird der Kraftstoff auch in Zukunft importiert, das Versorgungsproblem also nicht zwangsläufig gelöst, befürchten Experten. Denn auch weiterhin können einige Interessengruppen und Länder die Rohstoffe produzieren und kontrollieren. Soweit dieser Text von Anne Much, der da archiviert wurde. Bei der Energiewende, die dann 2011 aus dem Zylinder gezaubert wurde, ging es natürlich auch um die Autarkie. Das Bundeswirtschaftsministerium nennt als ein Ziel der Energiewende, dass wir unabhängiger von Öl- und Gasimporten werden. Es geht nicht darum, wie erfolgreich das Ganze ist. Also hier geht es jetzt nicht darum. Es läuft aber wohl noch nicht so richtig rund. Interessant ist, sondern dass auch hier Versuche der Militarisierung der Wirtschaft gemacht werden. Es ist auf jeden Fall eine lohnende Aufgabe, sich mehr mit dieser Energiewende und was der deutsche Imperialismus damit will, zu beschäftigen. Und das gehört unter anderem zu den Themen beim nächsten Katzcamp Makarenko, das im August stattfinden wird. So, gut, die Disziplinierung der Arbeiterklasse, die Militarisierung von Lehre und Forschung und wirtschaftlicher Nationalismus scheinen uns die drei wichtigsten Aspekte der Militarisierung der Wirtschaft zu sein. Wenn wir die ganze Gesellschaft betrachten, gibt es natürlich noch viel mehr Bereiche, die militarisiert werden, politische, kulturelle und so weiter. Aber in diesem Referat wollen wir uns nur auf die Wirtschaft beschränken. Dann gehe ich jetzt über zum dritten großen Punkt dieses Referats, nämlich wie steht es mit der Rüstungsindustrie eigentlich? Dass die jetzigen Debatten kaum einen anderen Zweck haben, als die Kriegsfähigkeit des deutschen Imperialismus zu sichern, ist sehr offensichtlich. Ich habe auch auf der letzten Hauptfeindkonferenz dargestellt, wie sehr der deutsche Imperialismus gerade rudert, um diese Kriegsfähigkeit zu erreichen. Da mag es dann erstmal erstaunen, wenn im Herbst letzten Jahres eine bürgerliche Zeitung, nämlich die Süddeutsche, titelt: Deutschland braucht keine Rüstungsindustrie. Und dann wird in dem Artikel auch noch berichtet, dass auch unsere Frau Kriegsministerin von der Leyen diese Industrie zum großen Teil für überflüssig hält. Es ist erstmal wichtig, sich klarzumachen, dass die Produktion von Waffen wie die Produktion aller anderen Güter sich mit dem Fortschritt der Produktivkräfte sehr verändert hat. Eine reine Rüstungsindustrie ist tatsächlich immer weniger möglich. In vielen als zivile Produktion geltenden Bereichen werden Rüstungsgüter produziert. Wenn ihr euch die größten Monopole in Deutschland anseht, wir haben hier die 10 umsatzstärksten Industrie- und Handelsunternehmen mal aufgeführt, dann werdet ihr keinen Zweifel haben, dass sich deren Produktionsstätten in kürzester Zeit auf reine Kriegsproduktion umstellen lassen. Bei VW hat man da schon Übung. Es war nämlich auch unter den Hitlerfaschisten überhaupt kein Problem, vom Kraft-durch-Freude-Wagen für angeblich alle Arbeiter auf den Kübelwagen für die Wehrmacht umzustellen. Ein weiteres Problem der deutschen Rüstungsproduktion ist eins für das angestrebte Deutsch-Europa. Der Vergleich zu den USA sieht da nicht günstig aus. Wir haben euch hier noch eine Folie reingemacht. Da könnt ihr sehen, wie viele Rüstungsunternehmen stellen diese hier genannten Produkte her. Die berüchtigte Firma McKinsey wurde, also nur damit ihr mal einen Vergleich habt, wie viele Firmen in Europa für die Produktion von bestimmten Waffensystemen zuständig sind und wie viele in den USA. McKinsey wurde mit einer Untersuchung beauftragt und fand laut Handelsblatt heraus, nämlich, Laut einer neuen Studie verschwenden die EU-Staaten durch den zersplitterten Markt für Rüstungsgüter viel Geld. Darin rechnen die Berater von McKinsey vor, dass sich die EU-Staaten 6-mal so viele unterschiedliche Waffensysteme leisten wie die USA, obwohl ihre Wehretats zusammengerechnet nur 40% des US-Budgets ausmachen. So betrieben die europäischen Armeen 14 unterschiedliche Kampfpanzer, die US Army nur einen, die Europäer 16 verschiedene Kampfjets, die Amerikaner nur 6. Langfristig könnten die Staaten demnach rund 30% sparen, wenn sie bei der Rüstungsbeschaffung enger zusammenrückten. Bei gesamten Rüstungsausgaben von 43 Milliarden Euro im Jahr 2012 wären das immerhin 13 Milliarden, soweit das Handelsblatt. Die Bundesregierung in Form des Wirtschaftsministers Gabriel hat entsprechend reagiert, nämlich zum gleichen Zeitpunkt, an dem der vorhin genannte Artikel in der Süddeutschen erschienen ist. Er hat gesagt, die Verteidigungsindustrie in der EU ist nach wie vor national ausgerichtet und stark fragmentiert. Europa leistet sich den Luxus zahlreicher Programme für gepanzerte Fahrzeuge, den intensiven Wettstreit zwischen 3 Kampfflugzeugen und eine starke Konkurrenz, zum Beispiel im U-Boot-Bereich. Folgen dieser unbefriedigenden Situation sind hohe Kosten und nachteilige Folgen für den internationalen Wettbewerb, aber auch negative Auswirkungen für die Streitkräfte. Die Bundesregierung muss daher nach meiner Meinung verstärkt auf eine europäische Zusammenarbeit bis hin zum Zusammengehen von in einzelnen Mitgliedstaaten ansässigen Unternehmen setzen. Soweit Gabriel. Was Gabriel und von der Leyen lieber nicht sagen, ist, dass auch der legale Zugriff zu Atomwaffen nur über das Bündnis mit Frankreich funktioniert. Natürlich gibt es da Widerstände in der EU. Schon das deutsch-französische Projekt EADS hat nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Dazu kommt noch, die Kleinteiligkeit gibt es nicht nur innerhalb der EU, sondern auch innerhalb Deutschlands. Ihr seht jetzt hier die umsatzstärksten deutschen Rüstungsunternehmen. Wenn ihr dem, warum auch immer, jetzt hier kursiv gedruckten Link in der Quelle folgt, findet ihr eine ellenlange Liste mit Unternehmen, die ebenfalls Rüstung produzieren oder in der Rüstungsproduktion tätig sind. Wir haben euch jetzt hier nur mal die reichsten dargestellt. Wenn euch die anderen auch interessieren, könnt ihr das danach lesen. Also wie ihr seht, ist das sehr kleinteilig in Deutschland. Das ist nämlich begründet mit dem altertümlichen deutschen Föderalismus und damit auch in der Frage der Rüstungsproduktion ein Problem, über das der deutsche Imperialismus stolpert. Die Rüstungsindustrie ist nicht wie in Frankreich oder den USA zentralisiert, sondern in verschiedenen Königreichen und Herzogtümern beheimatet, zu einem großen Teil eher als mittelständische Industrie. Eine besonders große Rolle spielt hier bekanntlich Bayern. Eine Rolle spielen wohl auch die Werften im Norden und dann haben wir noch eine weitgehend mittelständische Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg. Wir wissen das natürlich nicht genau, aber die Komödie, die gerade gegen Heckler und Koch abgezogen wird, spricht schon sehr dafür, dass hier ein Machtkampf geführt wird, der auch die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Bourgeoisie zur gesamten Frage der EU, des Euro etc. widerspiegelt. Warum Komödie? Das Gewehr G36, gegen das zurzeit so gehetzt wird, ist seit 17 Jahren auf dem Markt und wird in 55 Ländern genutzt. Es liegt also nahe, dass hier ein Kampf ausgetragen werden soll, der die derzeitige Position der Bundesregierung festklopfen soll, nämlich eine Umstrukturierung der Rüstungsproduktion auf die europäische Ebene unter deutscher Führung, versteht sich. Sich in dieser Auseinandersetzung auf eine der beiden Seiten schlagen, auf die der Europäer oder der EU-Gegner, würde immer auf der falschen Seite der Barrikade stehen heißen. Beide Seiten tun nichts, weil beide Seiten nichts weiter tun, als den Krieg vorbereiten, nur mit etwas verschiedenen Mitteln. Leider ist es aber so, dass die IG Metall-Führung energisch fordert, die deutsche Rüstungsindustrie zu unterstützen und auszuweiten. Das hört man sowohl aus dem Vorstand als auch von der IG Metall Baden-Württemberg. Außer dem Fortschritt der Produktivkräfte und dem Problem der Kleinteiligkeit der europäischen Waffenproduktion gibt es mit der Rüstungsproduktion noch ein anderes Problem für jedes imperialistische Land und damit auch für den deutschen Imperialismus. Die Rüstungsproduktion trägt nämlich zur Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus bei. Das hat zwei wesentliche Gründe. Der eine ist, dass die Rüstungsproduktion besonders viel konstantes Kapital erfordert. Es ist ja so, dass das Kapital, das der Kapitalist einsetzen muss, aus zwei Teilen besteht. Erstens aus dem konstanten Kapital, das sind die Produktionsmittel, also Gebäude, Maschinen, Rohstoffe und so weiter. Und zweitens aus dem variablen Kapital, das ist die Arbeitskraft. Nur aus dem variablen Kapital aber entsteht neuer Wert und nur daraus kann Mehrwert entstehen, nur daraus kann der Kapitalist Profit gewinnen. Je größer aber der Anteil des konstanten Kapitals ist, umso mehr verschlechtert sich das Verhältnis zwischen dem Mehrwert, den der Kapitalist aus der Produktion gewinnt, und dem gesamten Kapital, das er in die Produktion reingesteckt hat. Und dann gibt es noch ein weiteres ökonomisches Problem der Rüstungsproduktion. Es handelt sich hier nämlich um Güter, die nur dann Gebrauchswert haben, wenn Krieg geführt wird. Das heißt, der Staat kauft das Zeug, aber im imperialistischen Frieden schimmelt es so vor sich hin und wird erst erneuert, wenn es veraltet ist. Ganz zu schweigen davon, dass diese unnützen Waffenkäufe von den Arbeitern mit sozialer Demontage zu bezahlen sind. Der Absatz stockt also, das Kriegsgerät würde damit erstmal das Schicksal zum Beispiel einer großen Masse von auf Halde liegenden Autos teilen, die keiner mehr kaufen kann oder will. Die Überproduktionskrise wird dadurch verschärft. Teilweise wird das Problem durch den Export von Waffen geregelt. Ihr seht hier die fünf größten Waffenexportländer zwischen 2006 und 2010 und ihre Hauptabnehmer. Und mit diesem Export von Waffen werden eben auch die genannten Probleme exportiert. Da ist anzumerken, dass Griechenland der größte Abnehmer deutscher Waffen ist. Und damit ist Griechenland auch eins der anschaulichsten Beispiele, wie sehr der deutsche Imperialismus mit dem Waffenexport seine Einflusssphären erweitern kann. In der Arbeiter- und Friedensbewegung wird sehr oft mit diesen ökonomischen Schwierigkeiten argumentiert, dass es doch auch für den Kapitalisten rentabler wäre, keine Rüstungsproduktion zu haben. Mit dieser Argumentation, so glaubt man, könnte man was für die Friedenssicherung gewinnen. In Wirklichkeit entsteht der Krieg aber nicht aus den Waffen, sondern die Produktion von Waffen wird verstärkt, je mehr die Kapitalisten den Krieg wollen müssen. In einem Buch des Militärverlags der DDR, aus dem wir auch viel Richtiges gelernt haben, wird zum Beispiel geklagt, dass die Rüstungsproduktion parasitär sei, und dass es wirtschaftlich besser wäre, auf die Rüstungsproduktion zu verzichten. Da wird aber übersehen, dass der ganze Imperialismus parasitär ist, dass er ständig das menschliche Leben bedroht und alle Ressourcen verschleudert, die Produktivkräfte hemmt und zum Krieg treibt. Rüstungskonversion kann daran nichts ändern. Und um sie bei aktiver Kriegsvorbereitung seitens unserer Ausbeuter durchzusetzen, bräuchten wir solch eine Kampfkraft, dass wir demokratischen Vorstufen einer friedensstiftenden Revolution schon sehr nah wären. Warum also nicht gleich für dieses Ziel kämpfen, statt die Imperialisten zu ermahnen, keine Imperialisten mehr zu sein? Es geht nicht um die Waffen, denn die Kriegstreiber haben nur eine wirkliche Wunderwaffe und das ist der Mensch. Als Arbeiter und als Soldat. Hier müssen wir den Hebel ansetzen und Überzeugungsarbeit machen. Danke für eure Aufmerksamkeit.